Du hast mich virtuell vergewaltigt. Die Schlagzeile im Nachrichtenmagazin Der Spiegel schlug ein wie eine Bombe. Die Story rund um die Schauspieler Christian Ulmen und Colleen Fernandez, ein ehemaliges Ehepaar, dreht sich um die angebliche Erstellung und Verbreitung von pornografischen Deepfakes, gefälschten Bildern und Videos. Die Vorwürfe führten umgehend zum Ruf nach schärferen Gesetzen und einer Klarnamenpflicht im Netz. Unterstützt werden diese Forderungen von einer öffentlich ausgetragenen Empörung. Es gibt allerdings auch ganz andere Bewertungen der Ereignisse. Eine davon kommt vom Medienanwalt Carsten Brennecke. Er spricht von konstruierten Strafbarkeitslücken und geschickten Insinuierungen und er sieht verblüffende Parallelen zu einer ganz anderen großen Mediengeschichte. Carsten Brennecke ist nun bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Brennecke.
Guten Tag aus Köln.
Herr Brennecke, man kam ja buchstäblich gar nicht vorbei an dieser ganzen Geschichte, wenn man eine Zeitung im Briefkasten oder ein Smartphone in der Hand hält. Im Unterschied zu anderen Stories aus der bunten Welt der Stars und Sternchen ging diese hier aber sehr schnell auf eine höhere Ebene. Justizministerin Stefanie Hubig fordert aufgrund dieses Falls schärfere Gesetze gegen Deepfakes und sie ist damit nicht allein. Sie hingegen sagen, das ist gar nicht nötig. Woher kommt diese Einschätzung?
Naja, also der größte Aufreger der Geschichte ist ja, dass der Spiegel insinuiert, dass Herrn Ulmen die Anfertigung sexueller Deepfakes vorgeworfen werde, also dass er quasi das Foto seiner Ex-Frau auf pornografische Bilder und Bewegtbilder geschnitten hätte. Und gerade dieser Punkt löst die besondere Aufregung auf. Und auch dieser Punkt ist Steigbügelhalter für die Schließung vermeintlicher Gesetzeslücken. Aber am Ende ist an der Geschichte in doppelter Hinsicht wenig dran, denn wenn man den Spiegelartikel richtig analysiert, dann sieht man, dass diese Vorwürfe gar nicht erhoben werden gegenüber Herrn Ulmen. Und wenn man sich die vermeintlichen Strafbarkeitslücken anschaut, dann sieht man, dass solche Deepfakes eigentlich bisher schon strafbar sind, nämlich ganz erheblich strafbedroht.
Das heißt, hätte er das wirklich getan, dann gäbe es bereits eine rechtliche Handhabe. Der neue Gesetzentwurf, der will jetzt aber schon die Herstellung im privaten Kämmerlein unter Strafe stellen, auch ohne Verbreitungsabsicht, so im Sinn von, man würgt das Problem sehr früh ab. Wie ist denn das rechtlich einzuschätzen?
Das, was eigentlich der aufgebauschte Kernvorwurf war, Verbreitung solcher Bilder, das ist schon nach geltendem Recht, zum Beispiel wegen einer Verleumdung strafbar, wenn es öffentlich passiert, mit bis zu 5 Jahren Haft. Also das ist ja schon relativ heftig. Und die Strafbarkeitslücken, die man jetzt bemüht, die verlagern die Strafbarkeit, wenn das Gesetz so durchkommt, in etwas vor, was wir eigentlich nennen, typische straflose Vorbereitungshandlungen im Privatraum. Was soll kriminalisiert werden? In der Tat das Herstellen bestimmter Bilder. Und dabei kommt es überhaupt gar nicht darauf an, dass derjenige überhaupt eine Verbreitungsabsicht hat. Das heißt, wer für sich einfach nur einen Spaß hat an Fotomontagen, aus welchen Gründen auch immer, künstlerisches Interesse oder ein sexuelles Interesse, was er aber ganz privat für sich bedienen möchte, ohne das hier zu veröffentlichen, dann ein Gesichtsbild in einen pornografischen Inhalt schneidet, der ist dann künftig bis zu 2 Jahren mit Haft bedroht. Das halte ich für falsch, weil wir uns hier in einen Bereich bewegen, den nennt man Gesinnungsstrafrecht. Da löst man sich eigentlich davon, dass man ein Rechtsgut schützt, dass jemand also tatsächlich verletzt wird und man dagegen strafrechtlich vorgeht. Und man bestraft tatsächlich eigentlich eher aus moralischen Gründen. Wenn ich jetzt ein solches Bild verbreite, dann ist es natürlich so, dass das Interesse des Abgebildeten verletzt wird. Das sehen andere und machen sich komische Gedanken. Vollkommen klar, dass sowas strafbar sein muss. Wenn ich aber ein solches Bild nur am heimischen PC herstelle, niemals vorhabe, das zu verbreiten, dann kann es nicht zu einer Außenwirkung kommen bezüglich dieser Vorbereitungstat. Es ist ausgeschlossen, dass derjenige, dessen Bild verwendet wird, irgendwie betroffen ist. Der kriegt es nicht mit, kein Dritter kriegt es mit. Das heißt, hier ist eigentlich der Ansatz, dass ein Verhalten, was man moralisch für fragwürdig erachten kann, das finde ich irgendwie eklig und komisch, das kann man ja durchaus, dass man da sagt, da haben wir jetzt schon mit der Strafrechtskeule drauf.
Sie haben bereits angetönt, dass in dem Spiegelartikel, der das alles ausgelöst hat, gar nicht das stehe, was jetzt eben zu dieser großen Empörungswelle geführt habe. Der Artikel behaupte gar nicht explizit, dass Ulmen diese Deepfakes erstellt habe. Was soll er denn, wenn man den Artikel genau liest, wirklich gemacht haben, was eben gerade nicht?
Der Spiegelartikel ist ja unglaublich gut konstruiert. Und ich muss zugeben, ich bin selbst beim ersten flüchtigen Lesen darauf reingefallen. Mein Eindruck nach dem ersten Durchlesen des Artikels war der, den ganz viele andere auch haben, auch die Presse, die den auch so weiterverbreitet hat, nämlich folgender. Es gibt verschiedene Vorwürfe gegen Herrn Ulmen, unter anderem, dass er unter sozialen Netzwerken seiner Ex-Frau dort mit verstellter Stimme Telefonsex mit Leuten hatte und dort Bilder verschickt hat. Das ist eine Ebene. Und dann gibt es einen zweiten Erzählstrang, der behandelt diese Deepfakes, also diese Fotomontagen, die jetzt auch Anlass sind für die Strafrechtsverschärfungskampagne. Und beide Erzählstränge sind so miteinander verwoben, dass man beim ersten Durchlesen meint, Herrn Ulmen werde auch das Herstellen und Verbreiten der Deepfakes vorgeworfen und er habe dies sogar eingestanden. Nur wenn man den Artikel ganz genau durchliest, merkt man, bei der zweiten Ebene ist es gar nicht so, dass es ihm vorgeworfen wird und erst recht nicht, dass er das Ganze eingestanden hat. Das heißt, hier wird genau in dem Bereich, der dann Steigbügelhalter für Strafrechtsverschärfung sein soll, wird die Geschichte künstlich größer gemacht und aufgebauscht, sodass nachweislich ein falscher Eindruck zurückbleibt.
Diese sehr feine Differenzierung, die Sie jetzt gemacht haben, die wurde aber in anderen Medien nicht gemacht. Ob man jetzt Tagesschau geschaut hat, in den WDR reingeschaltet, den Deutschlandfunk gehört hat, überall hieß es, Fernandes beschuldige Ulmen der Deepfake-Produktion. Liegt das daran, dass der Spiegel das, wie Sie sagen, wirklich so raffiniert gemacht hat? Oder wollte man das so darstellen? Warum sind die Medien hier so einmütig, wenn ich sie richtig verstehe, auf eine Geschichte hereingefallen?
Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Einerseits hat der Spiegel die Geschichte ganz geschickt konstruiert und dabei in Kauf genommen, dass der falsche Eindruck entsteht. Und in der Tat, der Eindruck ist nachweislich falsch entstanden, weil Deutschlandfunk, auch andere öffentlich-rechtliche Medien, aber nicht nur öffentlich-rechtliche Medien, genau das so verstanden und weitertransportiert haben. Da ist es natürlich so, dass die einerseits auf die Art der Geschichtenerzählung des Spiegels hereingefallen sind. Andererseits, ich glaube, einige Medien fanden die Idee, dass es eine solche Geschichte gibt und man da jetzt Strafrechtsverschärfung machen sollte, sehr gut und haben das dann, ich sage mal, vielleicht auch dankbar schnell weiter verbreitet.
Sie haben bei Ihren Einlassungen zu dem ganzen Fall in den sozialen Medien eine Parallele gezogen zur Korrektivberichterstattung über das angebliche Geheimtreffen in Potsdam. Was meinen Sie damit genau? Gab es einfach handwerkliche Ähnlichkeiten oder orten Sie Parallelen in der Motivlage?
Beides. Der Korrektivbericht ist ja genauso wie der Spiegelbericht insinuierend aufgebaut. Was meine ich damit? Wir haben im Korrektivbericht relativ wenig, was wirklich als harte Fakten erzählt wird. Und wir haben dann ganz viel, was so eine Art wabernde, insinuierende, meinungsgeladene Einordnung ist. Und am Ende blieben die Leser des Korrektivartikels, wie die Leser des Spiegelartikels, mit einem völlig falschen Eindruck zurück. Und zwar bezüglich der Kernaussage des Korrektivberichts. Es habe dort einen Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger gegeben. Der sei zurückgeblieben, schrieb Korrektiv genau. Und Land auf, Land ab war die Empörung riesig, weil alle gesagt haben, Mensch, die haben da die Ausweisung deutscher Staatsbürger geplant unter dem Stichwort Remigration. Das haben zahlreiche Medien so verstanden, haben das weiterverbreitet. Es wurde ihnen verboten zu Deutsch. Da wurde über das, was tatsächlich recherchiert und berichtet wurde, eine reichweitenstarke Legende gestrickt, die das Ganze dann aufgewertet hat. Und der Spiegel macht es genauso. Hier ist es so, dass die Deepfake-Vorwürfe in puncto Herstellung und Verbreitung gegenüber Herrn Ulmen insinuiert werden, aber eigentlich gar nicht drin sind. Das heißt, wir haben wieder einen Kern der Geschichte, der hier auch Grundlage von Strafrechtsverschärfungen ist oder Forderungen danach, der wiederum aufgebauscht ist, eigentlich nicht existent.
Das heißt, in beiden Fällen gab es real existierende Ereignisse und durchaus auch zutreffende Schilderungen, aber darüber hinaus wurde noch etwas konstruiert, was so nicht stattfand und das alleine war dann Auslöser der ganzen Empörung.
So ist es, denn wenn man sich beide Geschichten mal anguckt und die, ich sage mal, auf den Tatsachenkern runterschält, dann ist es so, dass beim Spiegel übrig bleibt, immerhin auch noch eine Geschichte, vollkommen klar, die hätte auch für Aufreger gesorgt. Angeblich hat Herr Ulmen, Unschuldsvermutung gilt, sind nur Verdachtsäußerungen. Angeblich habe er über soziale Medien seiner Frau Schmuddelbilder verschickt, wohlgemerkt nicht von ihr, sondern von Dritten, und Telefonsex gab. Das wäre eine Geschichte gewesen, wäre aber nicht geeignet gewesen, Strafrechtsverschärfungen durchzuboxen, weil es da gar nicht um Deepfakes geht. Und bei Korrektiv bleibt zurück, naja, da war ein Martin Sellner, der hat in einem Vortrag zu Ausländern, die abgeschoben werden sollten, weil sie vollziehbar ausreisepflichtig sind, das Wort Remigration verwendet. Und dann hat er bei deutschen Staatsbürgern, die schlecht integriert sind, klargestellt, die kann man nicht abschieben. Also das ist der Gegenteil von dem, was Korrektiv insinuiert hat. und hat bezüglich krimineller Deutscher mit Migrationshintergrund gesagt, naja, da müssen wir mal die Härte des bestehenden Strafgesetzes ausschöpfen, damit die sich überlegen, verhalten wir uns in Deutschland ordentlich oder verlegen wir unsere kriminellen Aktivitäten ins Ausland. Im Übrigen Forderungen, die genau den Kernforderungen der CDU bis heute im Wahlprogramm entsprechen. Forderungen, die Olaf Scholz noch am Abend vor dem Potsdam-Treffen reichweitenstark im Spiegel propagiert hat. Da müsste jetzt das große Abschieben gestartet werden. Also auch bei der Korrektivgeschichte am Ende etwas, was tatsächlich war, was in politisch konservativen Kreisen Common Sense ist, CDU-Standardprogramm. Und das wurde aber dramatisch überhöht bezüglich dieser insinuierten Ausweisungspläne Deutscher. Und das erst hat zu der Empörung, zu den Demonstrationen, zu Ideen, die AfD zu verbieten und so weiter dann geführt.
Wenn man nun dem Spiegel mit rechtlichen Konsequenzen droht, dann könnte man ja beim Nachrichtenmagazin einfach sagen, Moment mal, wir haben das ja gar nicht geschrieben, wir können ja auch nichts dafür, wenn andere Medien oder die Öffentlichkeit da wilde Dinge reininterpretieren. Das könnte ja juristisch ziemlich interessant werden.
Das kann und wird juristisch interessant werden, wenn Herr Ulmen da vorgeht, aber letztlich gilt ja für den Spiegel dasselbe wie für Korrektiv. Das ist ja dasselbe, was die Politaktivisten von Korrektiv versucht haben. Die haben die Leute Land auf, Land ab hinter die Fichte geführt. Alle glaubten, da seien Ausweisungspläne Deutscher recherchiert worden. Und was hat Korrektiv dann gemacht? Sie haben gesagt, haben wir tatsächlich gar nicht behauptet. Wir haben nur eine Wertung geäußert. Wir wollten nur einordnen, wo sowas vielleicht hinlaufen könnte bei wertender Betrachtung. Dieselbe Strategie kann der Spiegel anwenden und sagen, wir haben doch das gar nicht behauptet. Das Entscheidende ist aber, und das ist auch Korrektiv auf die Füße gefallen, dass am Ende nicht das maßgeblich ist, was die Presse, ich sage mal, in einzelnen Worten sagt oder aber meint, geschrieben zu haben, sondern das, was beim Leser, der den Gesamtkontext liest, zurückbleibt. Und da haben wir nun mal bei Korrektiv wie auch beim Spiegel den Nachweis, dass die in die Irre geführt wurden, dass die eine Fehlvorstellung haben, die falsch ist. Und wir haben in beiden Fällen auch Drittmedien, seriöse Drittmedien, die dokumentieren, wir haben es falsch verstanden und falsch weitertransportiert zu Deutsch. Das wird für den Spiegel sehr schwer werden, da rauszukommen. Genauso wie es bei Korrektiv war. Korrektiv wurde ja bekanntlich jetzt von dem Landgericht Berlin zur Unterlassung der Kernaussagen verurteilt.
Wie sieht denn abschließend Ihre persönliche Prognose aus, wenn es vor allem darum ging, eine geplante Gesetzesverschärfung durchzubringen? Gelingt das auf diesem Weg oder bleibt das Ganze ein Papiertiger?
Das hängt jetzt natürlich ganz stark von der CDU ab, ob die sich die Mechanismen ganz genau anschaut. Wir haben ja hier auch NGOs wie HateAid, die noch eng verzahnt mitarbeiten, die im Februar dann Frau Hubig schon Anregungen zum Gesetzesentwurf gebracht haben. Also linke NGOs arbeiten hier Hand in Hand, jedenfalls im Sinne von zeitgleich mit Spiegel. Und das ist natürlich schon mal eine gewisse Meinungsmacht und ein gewisser Druck, der dort jetzt aufgebaut wird. Und da bin ich sehr gespannt, ob es der CDU gelingt, wirklich mit kühlem Kopf die Situation zu analysieren, was bei Strafrechtsverschärfungen mit Eingriff in die Privatsphäre immer geboten ist. Und zu sagen, das eine oder andere ist vielleicht doch überschießend, das lassen wir mal lieber.
Sie hörten den Medienanwalt Carsten Brennecke zum aktuellen Fall rund um angebliche Deepfakes und den politischen Forderungen, die dieser Fall ausgelöst hat. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen und viele Grüße.